Episode 153 von Win Today Hockey O'Clock. Martin Ulmer, Stürmer, Tiberg Innsbruck, die Haie.
Da habe ich mal eine gute Anekdote von einem Trainer gehabt. Und der hat gesagt, was ist der Unterschied zwischen einem Schweizer, einem Deutschen und einem österreichischen Eishockeyspieler? Dann sagt er, der Schweizer kommt am 5 nach 12, der Deutsche kommt am 12 und der Österreicher kommt am 5 nach 12. Und genau so ist es einfach. Und ich fühle mich da halt wohler, wo man erst am 5 nach 12 kommt.
Win today Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kollert über die Linie. Nee. Mittendrin statt nur der Ball. Das ist unglaublich, was die hier zelebrieren. Nice move, another nice move.
Ich habe mir auf der Vorbereitung auf dieses Gespräch sehr lange die Frage gestellt, bin ich ein schlechter Mensch, wenn es 153 Folgen gedauert hat, um ihn endlich zu Wort kommen zu lassen? Der mir gegenüber sitzt, ist eigentlich schon lange auf der zugegebenermaßen langen Shortlist. Es ist einer der unterhaltsamsten Spieler, einer der arriviertesten Spieler, einer der auch lustigsten und nachdenklichsten Spieler sicherlich, die es in der WTD Eishockey League gibt. Das ist natürlich Martin Ulmer. Und es freut mich außerordentlich, dass ich hier nach der Partie, nach dem Hockeymatch der FUL24 in Innsbruck noch ein klein wenig um Audienz bei dir bitten durfte.
Ja, also mich freut es auch. Ich glaube, das hat sicher damit zu tun, dass U im Nachnamen ganz unten gereiht ist.
Wahrscheinlich, ja. Aber kein schlechter Mensch in dem Fall, können wir feststellen.
Nein, das passt schon.
Wir sind jetzt eigentlich mittendrin in der Cool-Down-Phase einer intensiven, hitzigen Partie, drei Big Points, die der HCI lukrieren konnte. Wenn dieses Gespräch erscheint, wird schon ein weiteres Spiel gespielt worden sein. Ich habe das Vergnügen gehabt, vor ein paar Wochen mit Emilio Romig nach einer Partie zu sprechen. Und so individuell, wie Eishockey-Profis auch sind, sind sicher auch die Cool-Down-Phasen individuell. Wie kommst du nach einer Ligapartie, nach einem harten Fight runter?
Ja, ich tue mir da eigentlich schwer. Heute habe ich jetzt das Glück gehabt, dass wir gegen Villach gespielt haben und den Svetlana draußen getroffen habe. Dann haben wir noch schön geplaudert über viele Dinge, die passiert sind und eher weniger über Eishockey. Und von dem her war es heute ganz einfach zum Wiederaufkommen nach dem Spiel.
Aber ganz generell, das sind bewegte Tage und Wochen für die Organisation des HCI. Man hat einen exzellenten Saisonstart gehabt. Ich glaube, die ersten 12 Spiele gab es 9 Siege, in den letzten 9 Spielen dann wiederum nur 3. Woher rühren diese zwei Gesichter, oder stimmt nicht, jetzt in den letzten 10 Spielen mit dem heutigen Sieg angenommen 4 Siege, aber woher rühren diese zwei Gesichter des HCI?
Ja, ich glaube eben, wir sind gut in die Liga gestartet. Wir haben dieses Jahr auch wieder viel neue Ausländer. Und wie das halt so ist, da denkt man sich dann gleich mal, ja, die Liga, was der, da ist nicht so gut und da gewinnen wir die Spiele locker und das ist einfach nicht, die Liga ist trotzdem gut. Man sieht, da kann jeder jeden schlagen. Es gibt brutale Ergebnisse, wo man sich oft denkt, wie geht das? Und dann am nächsten Wochenende schaut es wieder komplett anders aus, was ja eigentlich super ist für die Fans. Und ich glaube, an dem haben wir ein bisschen arbeiten müssen. Wir haben natürlich auch mit der Champions League extrem viele Spiele gehabt und extreme Belastung mit den Reisen, aber ich glaube, jetzt ist sich jeder bewusst, dass das einfach nicht so ist und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir wieder auf die richtige Spur kommen.
Wir werden über so viele Themen, so hoffe ich jetzt einfach mal, dann zu sprechen kommen, über die Champions Hockey League, über auch deinen Werdegang, über Eishockey und wie viel Spaß es einem Spaßvogel auch tatsächlich bereitet, dieses Spiel weiterhin zu spielen, möchte aber vielleicht zuallererst auch auf eines der dominanten Themen, das den HCI die letzten Wochen umgeben hat, zu sprechen kommen, nämlich die Champions Hockey League und die Art und Weise, wie man sich da aus der Affäre gezogen hat. Vielleicht auch aus der Atmosphäre, aber letztlich kann man mit hocherhobenem Haupt in der K.O.-Phase rausgehen und sagen, Wahnsinn, letztes österreichisches Team, das erreicht hat, aber lass uns zurückspringen. Zu jenem Tag, als klar war, Salzburg und Bozen sind die Finalisten und der Drittplatzierte nach dem Grunddurchgang der HCI kriegt ein Champions Hockey League Ticket. Was war da im Gruppenchat der Mannschaft los?
Ja, auf jeden Fall. Die Spieler haben sich halt extrem gefreut, weil sowas ist nicht alltäglich für ein HC Innsbruck. Das erste Mal, wie gesagt. Mich natürlich auch, ich früher als großer VfL Felkirch-Fan war noch dabei, wo sie die Euroliga gewonnen haben. Und von dem her war das schon was Spezielles. Und auch im hohen Alter ist das eine Neuheit gewesen für mich, dass man noch Champions Hockey League spielt.
Hohes Alter mit 35, du weißt, wie lange Chris Chelios gespielt hat. Oder Dominik Hašek.
Ja, aber der hat mehr Bier getrunken. Vielleicht muss ich mehr Bier trinken.
Kommen dann wahrscheinlich auch zum Thema erfolgreich altern im Eishockeysport. Du bist ja dann doch Gott sei Dank noch relativ nah in meinem Jahrgang, aber das ist dann schon verpannt, wenn man so die Jahrgangsliste durchgeht und auf einmal bei vielen Nullern und 01ern, 002ern anlangt und sich denkt, okay, mit dem Spiel altern ist ja sehr gut und recht, oder kommt dann schon ordentlich viel Junges nach. Bleiben wir noch ganz kurz bei der Champions Hockey League. Man weiß, dass einen die besten Mannschaften Europas erwarten und kriegt gleich Genf Servette vorgesetzt. Schweizer Meister, absolute Top-Organisation, zumindest haben sie sich die letzten Jahre dazu in der Schweiz gemausert. Da ist auch richtig viel Kohle dahinter, das muss man auch wissen, wenn man dann vielleicht auch auf den Kader blickt. Und das Ganze dann hier in Innsbruck. Und am Ende steht ein 5-2 auf der Anzeigetafel. Wie blickst du jetzt auf diese unfassbare Partie zurück?
Ja, das ist unbeschreiblich, das ist eigentlich unglaublich, weil wir können gegen Genf 10-mal spielen und wir werden 9-mal verlieren. Und genau das eine Mal war genau die Partie, die gezählt hat, und das haben wir gewonnen. Und wie du gesagt hast, allein das Budget, die sind mit einem Privatjet dahergeflogen. Wenn man denkt, wir fahren mit dem Bus nach Genf wahrscheinlich, wenn wir in Genf gespielt hätten. Das ist schon Wahnsinn, die sind nur einmarschiert mit, wie die Fußballer, mit so einer Handtaschen. Und ja, dann ist aber trotzdem nur Eishockey auf dem Feld. Und die Mama hat früher schon immer gesagt, alle kochen mit Wasser, und genauso war es. Und war richtig cool, ja.
Ich glaube, das sind auch so die Momente, die einem sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben werden. Ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, wie nach der Partie auch auf Social Media geschrieben hatte, mit den Stats, die abfotografiert hatte. Ich glaube, es war 5-2 Torschüsse, 14-49. Und dann einfach nur geschrieben, Hockey is a funny little game.
Ja, absolut. Da ist eben das Gute, dass nicht immer die bessere Mannschaft gewinnt.
Was auffällig war in dieser Partie, ist die Art und Weise, wie Evan Beiten heißt, wie ich heute gelernt habe, Boots, auf dem Kopf gestanden ist. Ich glaube, die Partie hätte nochmal 60 Minuten gehen können und es wäre trotzdem nicht dazu gekommen, dass Genf das Ding gewinnt. Und gerade wenn so viele neue Spieler kommen und gerade nach der abgelaufenen Ärger von Goaltending-Kontinuität, nämlich auf zwei Positionen, Stammtorhüter und Backup, kommt ein Neuer daher, kommen viele Neue daher. Ab wann hast du gewusst, dieser Beitenheiß, das ist kein ganz schlechter?
Ja, witzigerweise habe ich in der ersten Woche geglaubt, okay.
Okay, das ist kein guter.
Okay, ob das was wird, ja, ist immer schwierig bei Tormännern. Da kann man sich oft anschauen, wo die früher gespielt haben, und dann kommen die und auf einmal ist nichts. Und dann bei ihm war genau das Gegenteil. Immer die erste Woche habe ich mir gedacht, boah, da geht ja jeder Schuss rein, springt da links und rechts, ob das was wird. Aber ich muss sagen, er ist unglaublich. Er hat uns schon so viele Spiele gewonnen und er gibt uns in jedem Spiel die Chance, dass wir gewinnen können. Und ich glaube, das hat man in der Champions League, hat man das richtig gesehen, weil da eigentlich meistens die Gegner wirklich besser sind wie mir, spielerisch. Und er hat uns eigentlich in jedem Spiel drin gehalten, dass wir es gewinnen können.
Für mich in der Vorbereitung war es so spannend, dass er seine NCAA-Spielzeit am Hamilton College verbracht hat. Das ist die Leistungsstufe 3, also NCAA Division 3. Und mir war vorher in unserer Liga, und da gibt es mittlerweile doch viele NCAA-Absolventen beziehungsweise Spieler, mir war keiner bekannt, der jemals auf diesem Niveau unterwegs war und dann noch Profi geworden ist, zumindest hierzulande. Jetzt hat Innsbruck gleich zwei, mit dem Nick Alberno, der hat auch Division 3 gespielt, und dem Evan Beitenheiß. So, dementsprechend ist es relativ spannend in der Kaderzusammenstellung. Und für all diejenigen, die vielleicht auch den Hockey Matchday auf Puls 24 die Übertragung heute nicht gesehen haben, wir haben dort so ein klein wenig dich zum Interview zitiert, damit du rausarbeitest, wer die Neuen denn sind, was die so machen, was sie auszeichnet. Und Die hast du exzellent nicht nur charakterisiert und beschrieben, war mir auch klar, wer so viele 100 Eishockeyspiele absolviert hat und wahrscheinlich viele weitere 100 auch gesehen hat, der wird das können müssen. Aber weil so viel neuer Talent-Influx auch da war, was sind so die Schubladen, in die du Imports erst einmal einteilst? Also bei Beitenheiß ist ja das initiale Urteil dann Gott sei Dank, also dann Spiele, die was zählten, gespielt hat, auch anders ausgefallen. Aber wie schnell geht es so mit kann was, kann nix, hat Potenzial, aber kann noch nix? Wie sieht das so aus? Wie funktioniert der Röntgenblick des Martin Ulmer?
Ja, also mir kommt vor, das sieht man relativ früh, also vor allem, wenn man jeden Tag mit denen trainiert, schon die ersten Wochen, also beim Raw habe ich gleich gemerkt, erstens schaut man sein Vita an, wo er schon überall gespielt hat, aber dann auch im Training, was er kann, wie er Eis läuft, wie er die Scheibe behandelt, das ist relativ schnell ersichtlich gewesen. Und dann gibt's aber oft auch wieder so Überraschungen, so wie den Greener, der hat sich am Anfang ein bisschen schwer da, größeres Eis und anderes Eishockey, ein bisschen wie er es vielleicht gewohnt ist. Und der hat dann ein bisschen Zeit gebraucht, aber man hat immer gesehen einfach, dass er ein guter Eisläufer ist. Nur ist da, am Anfang ist er da viele Meter umsonst gefahren oder hat nicht gewusst genau, wie er das am besten machen soll, dass er das einsetzt, seine Schnelligkeit. Und bei dem hat es jetzt auch den Knopf auf da, also von dem her, ich glaube, man kann das schon relativ früh sagen. Ja, das einzige Fragezeichen, wo ich auch sagen würde und wo ich keinen Manager in keiner Liga beneide, ist Tormänner. Aber ich glaube, das ist sogar in der NHL so.
Ja, unfassbar schwierig, vor allem, weil es, und da ist Evan Beitner ist wahrscheinlich auch ein ganz gutes Beispiel, so viele Late-Bloomer gibt, die dann vielleicht erst Mitte, Ende 20 Potenziale zeigen, die vorher schwer zu orten waren. Aber wenn wir vielleicht also bei Spielerassessment sind, was war denn so ein Spieler, wo du da gedacht hast, boah, na, der kriegt keine drei geraden Schritte hin und der dich dann aber im Nachhinein vielleicht doch noch eines deutlich Besseren belehrt hat?
Jetzt muss ich kurz mal überlegen.
Ein paar hast du ja dann doch gesehen, gell?
Ja, das ist ja das, weil ich habe jetzt viele Spieler gesehen. Es war letztes Jahr zum Beispiel auch beim Watson-Song. Da habe ich am Anfang das habe ich nicht so gesehen, dass der da wirklich so einen offensiv, so einen guten Zug drauf hat und dass der auch entscheidende Tore dann schießen kann. Also da hat es am Anfang schon ein bisschen gedauert, ich mir dachte, ja, der skatet zwar viel, aber da wird nicht so viel rausschauen. Und dann hat er mich echt eines Besseren belehrt und war sonst in der Kabine ein guter Typ. Also von dem her, der hat mich echt eines Besseren belehrt.
Innsbruck, wenn man gerade die letzten Jahre unter der Ägide Mitch O'Keefe anschaut und da ist auch Max Steinacher sehr stark involviert, was Kaderplanung und Kadergestaltung anbelangt hat, extrem hohe Trefferrate bei den Imports. Also gerade wenn man sich irgendwie anschaut, wen Graz schon wieder geschickt hat und dass Wien angefangen hat auszusortieren und dass sich das kleine Organisation wie Innsbruck natürlich nicht leisten kann, dann musst du, um vorne mitspielen zu können, auch die Imports treffen. Warum ist das so, dass gerade die letzten Jahre die Imports so häufig funktioniert haben?
Ja, also ich verstehe mich persönlich sehr gut mit Max und das Gespräch habe ich natürlich auch schon mit ihm geführt, weil mir das einfach fasziniert und ich muss wirklich sagen, er mit Mitch zusammen, also als Team zusammen, die investieren Unsummen von Stunden, indem sie die Spieler scouten und rufen Leute an, halt natürlich auch, wie der menschlich ist. Und von dem her, ich glaube einfach, es ist harte Arbeit. Sie machen extremen Aufwand, aber wie man sieht, wird da belohnt.
Würdest du dir auch zutrauen, so rein was Tape jetzt anbelangt und Shifts analysieren und Körpersprache und alles, was dazugehört, auch ein Assessment abzugeben, das öfter als nicht richtig ist?
Das öfter nicht richtig ist.
Das öfter als nicht richtig ist.
Ja, ich weiß nicht. Ich rede viel über Eishockey mit meinem Bruder, mit meinem Papa, der die ganze Karriere verfolgt hat. Und ja, ich habe schon das Gefühl, dass ich das relativ gut einschätzen kann, aber wenn du dann in der Position bist, ist vielleicht wieder was anderes, weil da kommen dann auch Gehaltsfragen dazu. Natürlich findest du in Schweden unglaubliche Spieler, aber wird dann auch wahrscheinlich schwer, dass man die dann an Land kriegt.
Ein ganz klein wenig, vor allem dann vielleicht als kleinere Organisation eben im österreichischen Westen, wenngleich der USP, du hast nur wenige Minuten bis zur Skipiste, für Innsbruck natürlich sprechen würde, da hast du es in, keine Ahnung, Zürich oder Iserlohn und kleinwillig schwieriger. Du bist einer der unterhaltsamsten Spieler der Liga, das ist, glaube ich, relativ hinlänglich bekannt, machst am Mikrofon einen exzellenten Job, bist aber logischerweise auch schon im etwas fortgeschritteneren Alter, beziehungsweise auch fortgeschrittenem Stadium der Karriere. Ich würde es einmal Spätsommer der Karriere sagen. Da kommt dann noch der Herbst und vielleicht noch an Winter.
Ja, da muss ich mit der Frau nochmal reden.
Wie viel Spaß macht Eishockey?
Ja, auch jetzt noch. Eishockey macht natürlich schon extrem Spaß. Natürlich in der Saison selber gibt es halt auch brutale Phasen. Also es ist wirklich ein Up and Down, auch mental oft. Und ja. Aber ich glaube, wenn es keinen Spaß machen würde, dann könnte man es nicht so lange machen. Also ich habe immer gesagt, ich spiele nur so lange, solange es mir Spaß macht. Wenn ich keinen Spaß mehr habe, ich glaube, dann geht das bei mir auch nicht. Weil ich brauche das einfach. Ich muss locker, lustig sein. Und sicher gibt es ja ernste Sachen im Sport selber. Aber ich glaube, mit einem Lächeln auf der Lippe geht alles leichter vor der Hand.
Woher kam es bei dir, dass du immer für, oder öfter als nicht, öfter als nicht, für gute Unterhaltung gestanden bist?
Ich glaube, das ist ein Vorarlberger Gen.
Haben wir das Dinner?
Das haben wir Dinner.
Ja. Also das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass wir das nicht auf Vorarlbergerisch machen.
Das versteht uns keiner.
Dürfen wir der Welt gar nicht sagen. Na doch, ich glaube schon, der Vorarlberger Dialekt ist in seiner Struktur so einfach. Und wenn man die Struktur mal durchschaut hat, dann versteht man ja, total schnell, aber die allermeisten wollen sich halt irgendwie keine Zeit nehmen, um das richtig zu verstehen. Deswegen, wir machen ein Follow-up, legen wir gleich hier fest, dass dann im breitesten Vorarlberger Dialekt passiert, genau. Und wir holen uns dann noch den Kevin Mazzuzinski dazu.
Ja.
Weil dann ist garantiert, dass wir im Dialekt bleiben.
Ja.
Ja? Machen wir ein Triple.
Ja, das machen wir.
Wenn es dann im Finale Innsbruck gegen Pioneers heißt.
Ja, genau. Westderby.
Okay, wir dürfen es vielleicht nicht unbedingt da dran knüpfen. Nachdem wir das jetzt irgendwie auch festgelegt haben, Leute, hört euch mehr Vorarlberger Dialekt an und das dann vielleicht auch noch von Eishockey-Spielern gesprochen. Schätze ich übrigens sehr an Dave Madlener, der einfach staubtrocken, eiskalt, im Interview mit dem österreichischen Hochsprache, Fernsehen, einfach eiskalt im Dialekt bleibt.
Yeah. Ich beneide ihn sogar für das. Der Zwerger macht das auch in der Schweiz übrigens. Der redet auch Vorarlbergerisch.
Ja, aber da ist ja egaler. Eigentlich, weil...
egal, wie bei uns, ja.
Vorarlbergerisch dann doch sehr nach dem Schweizer.
Aber bei mir kommt es immer auf den Gegenüber drauf an. Wenn die Frage im Vorarlbergerisch kommt, dann rede ich Vorarlbergerisch.
Ja, bei mir schon auch, aber man gewöhnt sich ja dann dran, irgendwann in der Hochsprache zu bleiben, vor allem im Ausland, darf man ja so nicht sagen, in einem benachbarten Bundesland oder genau. Anderen Bundesland. Wie kam es, dass du so sehr synonym für gute Laune auf und abseits des Eises bist oder stehst?
Ich glaube, das hat man einfach, das hat man oder hat man nicht. Ich weiß nicht, warum das genauso ist, aber wir haben von klein auf einfach unsere Gruppe, da war der Raphael Herberger dabei, Daniel Woger, der Bruder, wir haben einfach immer einen Spaß gehabt und eine Gaude am Eishockey. Und auch was professionell geworden ist, hat keiner von denen das verloren. Und wird natürlich nicht immer überall gern gesehen, vor allem als jüngerer Spieler. Aber was ich die jüngeren Spieler mit auf den Weg geben kann, ist schon, man muss sich schon selber treu bleiben. Also man muss schon so sein eigenes Ich sein, sonst funktioniert es sowieso nicht.
Und es ist lustig, dass du dieses Quartett auch genannt hast. Letztlich Spieler, die nicht nur die Vorarlberger, sondern die österreichische Eishockey-Szene weit über 20 Jahre tatsächlich auch schon prägen. Hohes Exportgut nehme ich auch. Bevor es soweit gekommen ist, dass auch du zum Exportgut Eishockey-Profi geworden bist, wie kamst du zum Eishockey?
Ja, das ist eigentlich witzig. Der Papa war eigentlich ein Fußballspieler und der war relativ gut im Fußball.
Sei ihm nachgesehen.
Hat es dann lassen, aber er war begeistert. Also er hat gesagt, mit 14 hat er Eishockey angefangen und er hat Eishockey geliebt. Er war im Fußball gut, aber er hat Eishockey geliebt. Und durch das hat er uns zum Eishockeysport gebracht. Natürlich war damals VU Feldkirch groß. Wir waren die größten Fans. Wir haben immer Saisonkarten gehabt. Ich glaube, jeder Vorarlberger war VU Feldkirch-Fan. Und das war einfach jedes Wochenende Ereignis. Die Halle war voll. Der Papa hat mir damals schon als Kind die Geschichten erzählt in die 80er Jahre, wo weiß nicht, zwei Stunden vor dem Spiel die Stehplätze ausverkauft waren und keinen Platz mehr gekriegt hast. Also das hat uns dann einfach immer fasziniert. Und durch die Nähe zur Schweiz sind wir dann natürlich auch oft in die Schweiz gefahren, nach Zürich.
Aber nicht nur, um als Zuseher auf den Rängen zu sein, sondern irgendwann ging es dann auch öfters nicht in die Schweiz, um sich vielleicht einer Profikarriere anzunähern, zumindest mal den Eishockeysport dort auch zu lernen und zu perfektionieren. Du bist einer der vielen, vielen Vorarlberger, der irgendwann mal für den SC Rheintal die Schlittschuhe geschnürt hat. Und das ist so der Entry Point für total viele, einerseits mal in die Schweiz, andererseits in Richtung Schweizer Lizenz. Wie früh war dir klar, das ist erstrebenswert, eine Schweizer Lizenz zu haben?
Ja, da muss ich meinem Papa Danke sagen. Wir waren die Ersten, die das gemacht haben. Er hat das irgendwie herausgefunden, dass man 4 Jahre in der Schweiz spielen muss, dass man Eisgeschweizer wird.
Das heißt, den Ulmer Brüdern und Papa Ulmer ist zu verdanken, dass es die Hofers, die Zwergers, die Obrists dieser Welt gibt.
Ja, letztes Mal war nämlich ein Riesenbericht sogar im Blick und da ist eben das erwähnt worden. Da haben sie eben meinen Bruder über das ausgefragt.
Kann es ganz sein, dass ich mit dem falschen Ulmer Gespräch führe? Eigentlich müsst ihr ja mit deinem Papa reden.
Ja, genau. Das ist eigentlich der Wichtigste. Das ist eigentlich echt der Wichtigste bei uns.
Völliger Blödsinn. Das sind alle Ulmer wichtig.
Ja, aber er ist der Wichtige.
Und den ersten haben wir jetzt mal gekrallt. Ja?
Ja, der hat das eben herausgefunden, dass das machbar ist. Und wir sind dann, also ich war 14, wo ich nach Rheintal gegangen bin. 13, 14. Und da sind wir eher belächelt worden für das, weil natürlich... Wir waren in Dornbirn immer österreichischer Meister in unserer U, eben mit Woger, Herburger, mit meinem Bruder. Wir haben da immer eine gute Mannschaft gehabt. Und es ist eher belächelt worden, aber wir haben es durchgezogen. Ich war nur ein Jahr in Rheintal und dann hat auf einmal der EHC Kloten angeklopft.
Wie war dieses Anklopfen? Weil was ich so spannend und gleichzeitig irgendwie auch pervers finde, ist, dass sich diese Scouts ja dann tatsächlich auch in die untersten Verästelungen von Juniorenligen verlieren und kaum hat jemand Talent, wird er halt sofort wohin reklamiert und auf einmal sind dann wahrscheinlich die ersten Agenten auch am Start. Du, falls du in 3 Jahren professionelle Beratung brauchst, hier ist schon mal jetzt meine Karte. Das ist ein ganz schwieriges Business, soweit ich das irgendwie von außen beurteilen kann. Aber wie funktioniert das dann in Rheintaler Talentprobe als 13-, 14-Jähriger abgeben und dann klopft immerhin der Traditionsclub Kloten an?
Ja, das war witzig. Wir haben eigentlich eben, wie du sagst, wir haben eigentlich in einer unteren Liga gespielt und haben aber um einen Aufstieg gespielt in eine höhere Liga. Und da haben wir gegen Bülach das Aufstiegsfinale gehabt. Da war ein Spiel bei uns und ein Spiel in Bülach, also in Kloten, sogar in der Eishalle haben wir gespielt. Und wir haben das erste Spiel 4-0 gewonnen und ich habe das nicht gewusst, aber bei Bülach haben die ganzen, also es war Jahrgang 87, 88, aber bei Bülach haben die ganzen guten 89er Jahrgänge gespielt. Dennis Hohlenstein, Roman Schlagenhauf, der Robert Meyer von Genf im Tor.
Wow. Und Championship-winning Goal, und mein Dennis Hollenstein aus der großen Hollenstein-Dynastie.
Genau. Und wir haben das erste Spiel 4-0 gewonnen. Er war 4 Tore geschossen. Und dann hat die Mama vom Hollenstein dem Papa gesagt, eben ihrem Mann gesagt.
Felix ist, Hollenstein, oder?
Ja, genau. Der hat dem gesagt, ja, da ist er ganz guter und schaut sich den mal an. Und dann haben wir das Spiel dann in Kloten 7-6 verloren. Und ich glaube, das letzte haben wir dann 3-1 verloren. Und ja, auf jeden Fall muss da innen gefallen haben, wie ich halt gespielt habe. Und da vor allem ist da ein Anruf gekommen bei meinem Papa. Und das war natürlich ein Wahnsinn, weil das hat man so aus Österreich nicht kennt, dass in dem Alter überhaupt Interesse an einem Spieler ist. Sondern da war ganz klar, du spielst in deinem Verein einfach. So war das früher. Und da spielst du halt bis dann irgendwann Nationalliga spielst und dann vielleicht Bundesliga. Ja, und die haben dann da angefragt, da ist extra der damals der Sportchef, Erich Wüttrich war das, der ist mit seinem riesen fetten Lexus, hat er mich über der Schule abgeholt. Und dann haben wir über das geredet, dass sie mich gern haben wollen und keine Ahnung, Materialgeld und alles Mögliche. Und ich kann mich erinnern, ich habe mir das Materialheft hab ich mit heimgenommen und habe mir den ganzen Tag nur überlegt, was für Schläge ich alles bestellen kann. Weil davor habe ich alles selber zahlen müssen, davor habe ich ja Geld gehabt, um das selber kriegen. Es war schon ein Wahnsinn.
Es ist eine krass andere Welt und ich möchte auch diese Unterschiede und auch Diskrepanzen zwischen Österreich und der Schweiz und sicher auch zu reden kommen. Aber wenn du, oder als du dann auch durch diese Nachwuchsschule gegangen bist, und das war noch weit vor Kloten dann auch kurz in der Bedeutungslosigkeit des Schweizer Eishockeys verschwunden ist, als man noch zu Recht versucht hat, auch Meisterschaften zu gewinnen. Wenn man sich diesen Nachwuchs ansieht und mit wem du alles im Nachwuchs zusammengespielt hast, das ist in Wahrheit das Who is Who, dass dann die nächsten 15, 20 Jahre die Schweizer National League dominiert hat. Ich meine, Damian Brunner, da ist ein Jürgen Schimek, da ist ein Steve Kellenberger, Larry Leger, lustigerweise auch noch, Joel Schenazzi. Ja. Also lauter gestandene Profi, wo man schon mal sieht, was eine Organisation für Mega-Output hat. Ich glaube, wenn eine Organisation in Österreich einen Star kreiert, dann stecken sie alle 10 Finger ab. In der Schweiz ist es die Erwartung, gleich mehrere Stars zu kreieren?
Ja, das war damals noch Wladimir Jusinov-Schule. Wladimir Jusinov war Trainer in der ersten Mannschaft. Und der hat das damals schon gehabt mit dem Powerskating und alles, mit dem Eislaufen, extrem Stocktechnik und die ganzen Übungen. Und Kloten war dafür bekannt, dass sie den besten Nachwuchs gehabt haben damals, bevor jetzt natürlich auch die finanzstärkeren Mannschaften das machen und Spieler von überall holen. Aber die haben das super aufgezogen. Roger Bader war zum Beispiel auch Trainer von meinem Bruder dann. Im Nachwuchs, also das muss man sich halt vorstellen, die haben halt wirklich in jeder Stufe halt Profitrainer, die da wirklich weiterhelfen können. Und jetzt muss ich ein bisschen was gegen Papa sagen. Nein, nicht gegen Papa, aber wir haben halt meinen Papa als Trainer gehabt. Das war unser Trainer, der hat uns halt so viel wie er was mitgeben können. Hat das Beste gemacht und hat es wirklich unglaublich gemacht. Aber irgendeinem
und das ist ja auch nur zur Einordnung, das ist jetzt nicht wertend.
Genau, aber irgendeinem Zeitpunkt hat er ja selber gesehen, dass da jemand hinkommen muss, wo einfach, und die Schweizer, der vor allem Kloten, war damals schon extrem früh dran, dass sie das gemacht haben. Romano Lem, Patrick Berci, Severin Blindenbacher, das waren alles Eigengewächse, wirklich, wo die selber ausgebracht haben. Die haben nicht am meisten Kohle gehabt, sondern den besten Nachwuchs gehabt. Und darum waren sie eigentlich immer gut. Und dann, wo sie dann auf einmal Meisterschaften gewinnen wollen, dann ist dann finanziell ins Chaos geschlittert.
Und das Spannende ist ja auch, dass es in der Schweiz diesen Paradigmenwechsel auch gegeben hat, dass man Mitte der 90er das erste Mal nach Ewigkeiten in die B-Gruppe absteigen musste und dort dann halt wirklich so einen Knall hatten, versucht, das eine Zäsur zu machen. Und ich weiß noch, mit Uli Schwarz, jetzt Maisbolz-Experte, auch lange darüber geredet, wie man auch versucht hat, die richtigen Lehren aus diesem Versagen und Desaster, und die Schweizer sind da immer so total in ihrer Wertung und es ist alles eine Katastrophe. Also ich habe mal an 18-Jährigen einen Fehlpass spielen gesehen, als ich eine Sendung für Maisbolz produziert habe, und das ist katastrophal genannt worden, wo er bei uns als 24-Jähriger wahrscheinlich noch Welpenschutz bekommen wird. Also es ist wirklich, wirklich krass, wie hart mit allem ins Gericht gegangen wird, weil die Erwartungshaltung einfach so hoch ist. Jedenfalls Uli Schwarz erzählt, welche Schlüsse man versucht hat zu ziehen, und eben bedingungsloses Bekenntnis zum Nachwuchs-Eishockey, zur Ausbildung im Nachwuchs, den besten Coaches im Nachwuchs, und irgendwann hat man dann auch wieder die Früchte der Arbeit ernten können. Warum gibt es hierzulande dieses bedingungslose Bekenntnis dazu nicht?
Weil man es auch nicht so richtig braucht. Ich finde halt trotzdem, wenn man mit 11 Ausländern spielen kann, dann braucht man nicht so viele. Man hat ein paar Österreicher und das reicht, und die Jungen spielen halt in der vierten Linie, aber in der vierten Linie wird es halt verdammt schwer zum sich entwickeln. Und ich glaube, die Schweizer, eben, wie du gesagt hast, die waren auf einem Niveau wie Österreich, und sie haben halt dann angefangen umdenken, richtigerweise umdenken, und haben halt gesagt, eben, wir setzen auf den Nachwuchs, wir wollen, dass Schweizer Eishockey gut wird, und trotzdem wird die Liga bestehen. Und wie man sieht an die Zuschauerzahlen, oder immer gesehen hat in der Schweiz, es kann man halt keiner erzählen, dass das Niveau, wo schlechter, wenn es schlechter wird, ein bisschen schlechter, oder sagen wir, es sind viel weniger Ausländer in der Liga, dass da 99% von den Leuten einen Unterschied merken. Sondern das Wichtigste ist Spannung und Tore. Und warum sollen jetzt wie bei uns Österreicher keine Spannung und keine Tore schießen können?
Ich bin schon sehr weit, und ich meine, die Frage ist auch entsprechend berechtigt gewesen, vielleicht jetzt nicht unbedingt ideal platziert, aber sehr weit dann auch in Sphären gegangen, die vielleicht aktuell verbessert gehören. Möchte dann auch ein klein wenig über den Status Quo des hiesigen Eishockeys dann später mit dir sprechen, aber dein Ausbildungsweg ist so spannend, weil in der Schweiz im wahrsten Sinne des Wortes den Feinschliff geholt, auch die Lizenz, und dann aber von Salzburg geködert worden. Du bist in Kloten erstmals in die begütete Lage gekommen, dir eine richtig tolle Ausbildung zu holen, aber bist dem RC Kloten nicht allzu lange erhalten geblieben, sondern tatsächlich zum, wenn man so will, Lokalrivalen der Ausbildungsstätte der Lions gewechselt. Also von Kloten zum ZSC. In der Schweiz schon mal ganz schwierig. Dennis Hollenstein hat das auch tatsächlich gewagt, dass es Kloten schon im Niedergang war. Und der hat sich das, glaube ich, muss sich es wahrscheinlich von den Kloten-Ultras immer noch anhören. Ja. Wie war das damals, obwohl es ja nur im Nachwuchs-Eishockey war?
Ja, rückblickend gesehen war das...
Du bist schon auch in die NLB gewechselt, aber
ja,
in die
Swiss League. Aber rückblickend war das ein Transfer, den ich gerne rückgängig gemacht hätte. Bei mir war das Problem, ich war mit 16 in der U20 fünf bester Scorer in der ganzen Liga. Ich habe in der Linie gespielt mit dem Damian Brunner und mit Steve Kellenberger und ich war der jüngste Jahrgang. Also war 84 war Overage, 85, 86, 87 und ich war 88. Und ja, ich habe das Gefühl gehabt, das bringt mir nichts mehr. Ich bin zu gut zum Nachwuchs spielen, ich sollte vielleicht schon höher spielen. Und dann habe ich genau das gemacht. Ich bin zu GCK Lions gewechselt, in der Nazi B. Habe sogar noch im ersten Jahr als Ausländer gezählt. Ich habe natürlich jedes Mal, wenn vor Zürich ein Ausländer rübergekommen ist, habe ich nicht spielen können. Und wann ich gespielt habe, habe ich meistens nur in der vierten Linie gespielt. Also eigentlich für die Entwicklung war das eigentlich ein Schritt zurück. Und darum bin ich ein absoluter Befürworter, weil mein Kind auch Sport macht. Der spielt zwar auch Fußball.
So aber ist der Kreis, oder macht den Opa zumindest happy.
Ja, genau. Aber zumindest, ich bin immer dafür, dass du musst auch in deinem Alter spielen. Du musst immer gegen Gleichaltrige, Gleichgute spielen. Und wenn du zu früh, zu weit oben spielst, dann behindert es eher deine Entwicklung, als wie das es fördert.
Würde auch, oder was wären so Schlüsse daraus hierzulande, wo man irgendwie sagt, wir brauchen mehr Junge und die müssen schneller eingebaut werden, dass man sie tatsächlich länger in ihren Nachwuchsligen lässt oder soll man Supertalente dann trotzdem irgendwie weiter versuchen einzubauen?
Ich glaube, so wie die Schweiz es jetzt auch macht, ist sicher auch hochziehen, aber wenn zum Beispiel am Wochenende zwei Spieler sind, sollte er in der U20 spielen. Also einfach so viel, also ich glaube immer mehr ist besser. In dem Alter ist einfach mehr besser und es kann mir keiner erzählen, dass man, wenn man zweimal am Wochenende spielt oder so, dass man da überspielt ist oder so, was ich oft höre. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, sondern ich bin halt dafür, du musst in deinem Alter, und wenn du gut bist, dann kannst du auch eins weiter aufspielen. Aber wenn dein Alter dann auch wieder ein Spiel hat, dann solltest du auch wenn in deinem Alter spielen.
Vielleicht nicht die richtige Entscheidung, zu den GCK Lions zu gehen, aus den von dir dargelegten Gründen. Warum hast du damals geglaubt, ist es die richtige Entscheidung, nach Salzburg zu gehen? Oder war so ein Bedürfnis auch da, wieder in Österreich zu spielen?
Ich glaube, das ist bei mir ein bisschen meiner Ungeduld geschuldet. Ich hätte natürlich noch in Zürich bleiben können, aber ich wollte unbedingt in die Nazi A, also in die höchste Liga. Und habe damals kein Angebot gekriegt. Dann habe ich eben mit dem Piloni, der ist dann mal Spielagent geworden, habe mit dem geredet. Dann hätte ich nach Finnland aufgehen können, aber da wollte ich dann irgendwann nicht allein oder nach Finnland irgendwo. Und dann hat er gesagt, ich kann nach Salzburg gehen. Die haben ein super Programm und der Trainer, der steht auf junge Spieler und der lässt sie spielen. Und ja, dann habe ich das so gemacht.
Okay, über 1,5 Jahrzehnte danach, wie blickst du auf die Entscheidung zurück?
Gar nicht negativ. Die Entscheidung blicke ich gar nicht negativ hinzu. Erstens mal habe ich... wenn sie das hört. Erstens mal habe ich da meine Frau kennengelernt dann in Salzburg.
Ist immer gut.
Ja. Man kann von Pierre Pachet vieles halten und er hat auch brutale Sachen gemacht, die man wahrscheinlich gar nicht alle erzählen darf, aber er hat auf mich gesetzt, eigentlich. Und er hat mich spielen lassen. Das war in dem Alter das Wichtigste. Ich war 18, 19, 20 und ich habe eigentlich immer viel Eiszeit gekriegt. Ich habe Glück gehabt, dass ich Rechtsschütze bin, dann habe ich meistens Powerplay gespielt und habe natürlich auch profitiert, dass ich mit vielen unglaublichen Spielern gespielt habe, also österreichische Spieler. Tommy Koch, Marco Peval, Manny Latusa, Daniel Welser, im ersten Jahr sogar noch mit Dieter Kalt, Martin Ulrich. Und ich glaube, wenn man sich das alles ein bisschen was von denen zu Herzen nimmt oder wenn man sich auch von denen was sagen lässt, da kann man schon extrem viel mitnehmen.
Du warst noch dieser Salzburg und dann nach dem einen Jahr Wien, in dieser Zeit fast ein Jahrzehnt außer Landes. Natürlich hat es die Verbindungen im Nationalteam gegeben und dergleichen, aber Sind noch irgendwelche Kontakte aus dieser, auch aus Salzburg-Wien-Zeit aktiv? Gab es da dann auch abseits von Nationalteam und diversen Hochzeiten, wo man sich dann vielleicht mal über den Weg läuft, Kontakt? Gibt es da auch, keine Ahnung, Freundschaften, die entstanden sind?
Ja, also Freundschaften, das ist jetzt schwer zu sagen, aber mir hat einfach damals der Marco Peber so extrem taugt und mit dem verstehe ich jetzt auch noch gut. Ich habe das Glück gehabt, dass er dann einmal mein Assistenztrainer war in Villach. Und das ist natürlich, wenn ich den trifft, dann das ist jedes Mal eine Gaude.
Ich habe vergangenen September das Vergnügen gehabt. Unfassbar unterhaltsam und drücke ihm auch weiterhin alle nur erdenklichen Daumen, dass ihm in Kitzbühel der Trainerjob auf wirklich aufgeht, weil vom Hörensagen einer der nächsten, der es tatsächlich packen könnte. Mit Phil Lukas gibt es jetzt die Galionsfigur. Man hofft natürlich auch, dass Christian Dolezal guter geht und Marco Peval ist dann vielleicht irgendwie die erweiterte Speerspitze schon auch entsprechend dran. Dieses Pendeln Österreich-Schweiz, Österreich, das zeichnet deine Karriere aus. In beiden Ländern hast du deinen Nachwuchs, dein Profi-Eishockey auch verbracht. Du hattest offenbar zumindest einmal ein Angebot aus Finnland. Warum ging es nie ins anders europäische Ausland als Schweiz, Österreich?
Ja, ich glaube, Schweiz ist das Traumland in Europa für Eishockey. Also wer nicht Millionen in Russland verdient hat, früher in der KHL, ich meine, jetzt geht es eh nicht mehr. Aber KHL war halt, wenn du richtig Kohle verdienen wolltest, und Schweiz war, wenn du richtig Kohle verdienen wolltest, aber auch noch ein schönes Leben haben wolltest.
Das heißt es bei uns ja, it's a bus league. Und in der Schweiz hast du fast keine Busfahrt, die so lang ist, dass du am selben Tag nicht noch wieder im Bett bist. Wie angenehm ist es auch in der Hinsicht in der Schweiz, Eishockey zu spielen?
Ja, Wahnsinn. Also ich habe das, wo in Salzburg und Wien war ich jünger, da war mir das nicht so bewusst. Aber wo ich am Anfang wieder in Villach war, da habe ich mir schon gedacht, fuck. ich hab das Glück gehabt.
Das ist eine Komponente, die niemand sieht.
Ja, ich hab das Glück gehabt, wir waren Biel und Olten ist genau in der Mitte. Der Bruder war jetzt zum Beispiel ein Lugano. Wenn der nach Genf gefahren ist, war es aus 6-7 Stunden.
Die längstmögliche Fahrt.
Genau, die längstmögliche Fahrt. Und bei uns war die längstmögliche Fahrt Davos, 3 Stunden. Und da hat jeder gejammert, jeder Spieler. Du kannst dir nicht glauben, vor dem Spieler hat jeder gesagt, ich bin krank nach Davos, da fahre ich sicher nicht mit, so lange im Bus. Was soll das?
Was an dir so spannend ist, dass du es auch viele Jahre in der französischsprachigen Schweiz versucht hast, bei Lausanne HC. Aktuell dort Michael Raffler in Diensten leider verletzt. Ich glaube, der hat schon auch rausfinden müssen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie mit Benjamin Baumgartner sprechen durfte, der in Bern jetzt richtig aufblüht, aber in Lausanne natürlich auch Schwierigkeiten hatte. Wie hardcore ist es nicht nur in der französischsprachigen Schweiz, sondern gerade am Genfersee, gerade in Lausanne, wo viele sagen, ist nochmal komplett anders als Fribourg, nochmal ganz anders als Biel.
Ja, also der Wahnsinn war einfach, wir waren damals in ACB, zweite Liga, und du hast einfach gemerkt, wie viel den Leuten in der Stadt Eishockey bedeutet. Du hast überall, wo hingegangen bist, hat jeder auf Eishockey angesprochen. Und Lausanne ist nicht so eine kleine Stadt, wo man sagt, okay, es sind ja nur 50.000 Einwohner. Nein, Lausanne ist ganz schön groß und trotzdem, denen bedeutet das einfach extrem viel. Die lieben Käsefondue, Weißwein und Eishockey. Unglaublich.
Alle drei Sachen, die definitiv so unterschreiben und nehmen würde. Das ist schon relativ cool. Mit Lausanne war dir der Aufstieg nicht vergönnt. Du hast gesagt, großes Ziel, National League zu spielen, also Nationalliga A, wie es damals noch vor der Umbenennung hieß. Ein Traum, der sich dann erst in Biel erfüllt hatte. Wie war das dann auf einmal, National League Eis zu betreten? War das, jetzt bin ich angekommen, oder war da schon wieder die Maschinerie am Rattern, was das nächste Ziel sein könnte?
Nein, das war einfach ein Traum, wo wahr geworden ist. Es war für mich der größte Traum, dass ich National League spielen kann. Und es hat lang eigentlich auch danach ausgeschaut, dass es eben doch vielleicht nie klappen wird. Und von dem her war ich umso erleichterter, wo es dann passiert ist. Und dann war natürlich genau noch eine geile Zeit. Ich bin für die letzten 10 Spiele in der Saison gekommen. Wir haben als EHC Biel, der war damals der finanzschwächste Verein in der Liga, wo haben wir die Playoffs erreicht, haben den erstplatzierten Fribourg bis ins Spiel 7 gedrängt und haben da leider verloren. Aber es war halt echt Wahnsinnszeit.
Wie ist es, wenn du jetzt auf Biel blickst, die letztes Jahr bis ins siebte Finalspiel gekommen sind, wo Fabio Hofer sich, als, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, erster Österreicher überhaupt zum Schweizer Meister hätte küren können. Wenn du jetzt siehst, die bummvolle Tissot Arena, was sich organisatorisch, strukturell dort getan hat und wo dieser Club vor de facto einem Jahrzehnt gestanden ist. Wenn du das jetzt miteinander vergleichst, wie tust du das?
Ja, ich sag, Kontinuität zahlt sich aus. Wir haben den gleichen Sportchef, Martin Steinecker, Rekordspieler in der Schweizer Liga. Und der ist seit Jahren da und sie haben ihn machen lassen, haben jetzt natürlich mit der neuen Halle mehr Geld. Aber Biel wird immer einen Platz in meinem Herzen haben und ich wünsche ihnen nichts mehr, als wie, dass sie mal Schweizer Meister werden wieder.
Du hast einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Martin Steinecker als Sportchef, der aber gleichzeitig auch gespielt hat. Und das passiert in der Schweiz extrem häufig. Oder es gibt eigentlich keine Organisation in den ersten beiden Ligen, die nicht einen wirtschaftlichen Chef hat und einen Sportchef. Und von den Sportchefs haben de facto alle gespielt. Jetzt ist mir schon klar, dass es in Österreich budgetär bei vielen Vereinen nicht möglich ist, dass du nicht verdiente Eckspieler hast, die dann auch noch wirtschaftlich irgendwie genug Ahnung haben, als dass du die engagieren kannst. Aber wenn du so die Strukturen vergleichst und Geld keine Rolle spielen würde, wäre einer der ersten Schritte, denen du österreichischen Organisationen anraten würdest, schafft es einen sportlichen Leiter, der auch wirklich gespielt hat? Ist das das größte Manko?
Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, man sieht es bei uns, der Max Steinacher hat selber gespielt, ist extrem vertraut mit dem Eishockey, kennt viele Leute, durch das kennt man einfach auch viele Leute. Man hat mit vielen Leuten zusammengespielt, die dann auch vielleicht irgendwo Sportchefs sind in Schweden, in Finnland, in Amerika drüben, in der East Coast, irgendwo Trainer sind. Und das ganze Netzwerk ist einfach so wichtig. Aber wie du sagst, es braucht natürlich einen für die Finanzen, aber einen für den Sport ist schon extrem wichtig. Und ich glaube, man sieht da in unserer Liga, dass die Teams, wo das nicht so haben, da oft dann Probleme haben.
Wann war dir klar, deine Zeit in der Schweiz neigt sich eher dem Ende zu? Vielleicht ist es dir bis heute noch nicht klar, dass das dem so ist.
Ja, ich will schon am Nazi spielen gehen, aber wird schwer. Nein, die Kinder haben angefangen in die Schule gehen und die Kinder waren dann in Österreich. Und da war für mich klar, das Pendeln, das ist zu weit der Weg. Und ich habe lange genug in der Schweiz gespielt. Und mit Villach ist dann eine coole Aufgabe gekommen, wo ich mich extrem darauf gefreut habe, weil es ein extremer Traditionsverein ist. Und dann war eigentlich die Entscheidung, dass ich wieder zurück wollte.
Über die Jahre hat sich das österreichische Eishockey nicht unbedingt so weiterentwickelt, wie es das Schweizer Eishockey sich getan hat. Gerade wenn man auf Nationalteam-Ebene blickt, Österreich pendelt permanent, auch seit du angefangen hast, in Weiter Eishockey zu spielen, auf Profiniveau zwischen A-Gruppe und B-Gruppe hin und her. Ein Schweizer Abstieg aus der A-Gruppe wäre mittlerweile denkunmöglich. Woran hapert's? Was sind Schritte, die gesetzt werden müssen? Im Wissen, es gibt viele kluge Leute an vielen verschiedenen Schaltstellen. Es gibt die Eishockey-Liga, die natürlich ihre berechtigten Interessen hat. Es gibt den Verband mit seinen berechtigten Interessen. Es gibt das Nationalteam und alles dazwischen. Und man versucht irgendwie gefühlt schon den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, aber es ist nur unfassbar schwer zu finden. Woran hapert's?
Ist immer schwer zu sagen. Was mir halt in der Schweiz extrem imponiert, ist, dass die Vereine zusammenarbeiten. Und die Vereine arbeiten zusammen. Und es kommt mir oft in Österreich so vor, dass die Vereine einfach am liebsten gegeneinander arbeiten.
Gib mal ein Beispiel, wo da zusammengearbeitet wird.
Zum Beispiel Zürich. Zürich hat, ich glaube mal einen Tweet gelesen, wenn ich ganz falsch bin, aber Zürich hat 11.000 Kinder im Nachwuchs. Und das ist aber nicht Zürich. Das ist Dübendorf, Küsnacht, Wallisellen, Efretikon, Ilnau, alles. Und die arbeiten alle zusammen. Und oft habe ich das Gefühl, bei uns, ich sehe das auch oft im Vorarlberg, da, ich hoffe, es ändert sich jetzt was und ich glaube, es ist sicher auch was am Ändern, aber da war jeder für sich. Lussenau, Felkirch, Dornbirn, Hohenems.
Bisschen gewissen gerade immer noch, ja.
Genau, und ich glaube, man muss halt auch zusammenarbeiten und die Kräfte bündeln und jeder Verein kann sich das vielleicht nicht einzeln leisten, dass sie einen Profitrainer für einen Nachwuchs engagieren. Aber wenn alle Vereine zusammenarbeiten, ist das vielleicht möglich. Und das wäre halt einmal schon ein erster Schritt.
Das hört sich dann immer so leicht an, aber auch aus deinem Munde nicht nur glaubwürdiger, sondern gefühlt auch ein klein wenig ambitionierter, nachdem es, glaube ich, sehr, sehr viele da draußen gibt, die sich wünschen würden, dass die Ulmers dem Eishockeysport auch erhalten bleiben? Irgendeine Funktionärskarriere, Scout-Karriere, Verbandskarriere, wo du sagst, du bist zumindest offen und würdest dir das anhören? Also es hören auch viele vom ÖHV mit, weiß auch, dass viele von der Winter Day Eishockey League mithören. Ist Martin Ulmer, egal wann das Karriereende dann vielleicht auch erfolgt, zu haben?
Ja,
auf jeden Fall. Du musst ins Consulting-Business wechseln. Das ist im TV verdienst mittlerweile nicht mehr das Geld, das du noch in den 70er, 80er oder 90er Jahren verdienen konntest. Aber wenn du Consultant bist, gemachter Mann oder gemachte Frau.
Ja, okay. Ja, dann bin ich offen für alle Consulting-Jobs.
Okay.
Wenig arbeiten, viel verdienen, oder?
Ja, perfekt. Muss das Ziel sein. Offen. Ja, ich habe es leider genau umgekehrt gemacht. Also Augen auf bei der Berufswahl. All die Jahre in der Schweiz, du hast so viel Eishockey dort gesehen, so viele Spieler kommen und gehen gesehen, du hast mit so vielen Großen zusammengespielt. Was ist trotzdem so, muss nicht die lustigste sein, aber was ist so die Episode, die da als erstes in den Kopf kommt, wenn du an die Schweiz und Eishockey spielen dort zurückdenkst?
Ja, schwer zum sagen. Es waren viele eindrückliche Momente auf jeden Fall. Das Glück gehabt, da war genau ein Lockout, da habe ich mittrainieren dürfen in der ersten Mannschaft bei Kloten. Und da war halt schon brutale Kapazunder unterwegs. Und ich kann mich erinnern, da haben sie mal eine Phase gehabt, da waren sie nicht so gut. Und wir haben halt als Junge halt mittrainiert, so als fünfte Linie. Und da war eine Phase, da waren sie nicht so gut. Und dann hat eben der Jusinov mit seinem gebrochenen Deutsch hat er halt eine Ansprache gehalten und hat gesagt, wer keine Lust hat zum Trainieren, der soll gehen. Und der Severin Blindenbach ist einfach gegangen. Und ist am nächsten Tag wieder im Training drin stehen, wie wenn nichts war. Also das war schon unglaublich. Das sowas werde ich nie vergessen, dass sowas gibt. Und der war damals der Schweizer Nationalspieler. Also, aber das war ein Highlight für mich. Hätte ich auch gerne mal gemacht. Vielleicht muss ich noch.
Naja, du hast mittlerweile so das Standing als vielleicht nicht Elder Statesman, aber vielleicht als arrivierter Spieler, dass du das jetzt auch leisten kannst. Bei Mitchell Keefe wird das gehen. Humor hat er ja.
Zeigt er nicht auf? Humor hat er ja. Ich würde es mir nicht trauen. Ehrlich gesagt, ich würde es mir nicht trauen.
Wo sind die Kabinenpranks besser? Schweiz oder Österreich?
Österreich.
Ja?
Österreich, ja.
Wirklich? Woran liegt das?
Was? Ich finde... Das war ein Mitgrund, warum ich da zurück nach Österreich gekommen bin. Am meisten habe ich auch die Leute vermisst. Wir sind einfach doch anders wie die Schweizer. Und da habe ich mal eine gute Anekdote von einem Trainer gehabt. Und der hat gesagt, was ist der Unterschied zwischen einem Schweizer, einem Deutschen und einem österreichischen Eishockeyspieler? Und dann sagt er, der Schweizer kommt um 5 vor 12, der Deutsche kommt um 12 und der Österreicher kommt um 5 nach 12. Und genau so ist es einfach. Und ich fühle mich da halt wohler, wo man erst um 5 nach 12 kommt.
Bevor man gar nicht kommt, zumindest 5 Minuten zu spät. Ich verstehe schon, ja. Innsbruck ist in der eher Schlussphase deiner Karriere zur zweiten Heimat geworden. 3 Jahre, die du jetzt schon wieder in Innsbruck auch werkst. Warum?
Ja, ich war in Villach unten und dann hat es in Villach dann einen Trainerwechsel gegeben. Ich hätte noch ein Jahr Vertrag gehabt und ich habe dann auch mit dem Rob geredet und mit dem Vorstand, mit dem ich extrem gut verstanden habe und habe halt gefragt, wie es ausschaut für nächstes Jahr und dann haben sie gesagt, ja, eher so dritte Linie und kein Powerplay und dann habe ich gesagt, okay und dann haben wir uns irgendwie darauf geeinigt, wenn ich was finde, wo mich interessiert, dann kann ich das noch machen und dann ist das mit Innsbruck gekommen.
Wie wichtig ist die Proximität zu Salzburg? Ich glaube, es ist nach wie vor in der Offseason zumindest auch der Lebensmittelpunkt. Das heißt, Linz, Innsbruck, Villach als Destinationen. Oder wenn jetzt irgendwie ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst, von Hydrofee aber auf A19 kommt, würdest du es bedenken?
Nein, würde ich nicht bedenken. Nein, das ist zu weit weg. Also das ist nicht möglich. Das stimmt wirklich, dass das auch was mit meinem Hauptstandort Salzburg zu tun hat. Ich schaue natürlich auch extrem, dass das passt von der Distanz her, dass das machbar ist. Zum Glück gibt es jetzt das Klimaticket. Jetzt kann ich öfter gemütlich im Zug fahren und mache noch was für die Umwelt.
Willkommen im Club. Ich habe mein Faltrad mit dabei. Ich kann da bei Zeiten mal eine Testfahrt sponsern und dann kannst du für dich überlegen, ob das auch was ist.
Eben draußen ein altes Puch, das ist natürlich auch super.
Stimmt, du hast in unserem WhatsApp-Chat, dass wir uns das vereinbart hatten, das muss ich jetzt ganz kurz ausgraben. Das ist mal ein wunderbarer Dialekt. Begriff, jetzt habe ich es natürlich nicht so schnell zur Hand.
Ganz unten.
Ein Oldschool-Puchrädle.
Ja. Oldschool-Puchrädle.
Oldschool-Puchrädle. Ja, ja. Ist mit der Eishockey-Tasche wahrscheinlich relativ schwierig. Wenn wir noch ein klein wenig ins Hier und Jetzt auch abbiegen. Nach der heutigen Partie hast du 18 Saisonspiele absolviert und es prangt noch immer die große dicke Null. Sowohl bei den Toren als auch bei den Assists, logischerweise auch bei den Scorerpunkten. Du als jemand, der der Zeit deiner Karriere immer produktiv war. Wie sehr nagt das an einem?
Ja, das nagt schon extrem. Ich wollte nur sagen, dass ich heute einen zweiten Assist gemacht habe.
Tatsächlich?
Ja, den habe ich tatsächlich gemacht.
Okay, dann waren die Scorer nicht schnell genug.
Ja,
okay,
ja,
dann, okay, alles. Also, okay, wie sehr nagte es bis zu deinem heutigen glorreichen, viel umjubelten zweiten Assist an dir?
Ja, extrem. Also, ich habe sowas noch nie gehabt in meiner Karriere und jetzt im hohen Alter auf einmal sowas mit zum Erleben ist schon extrem. Irgendwie hat man das Gefühl, egal was man macht, es ist immer die falsche Entscheidung. Natürlich habe ich halt probiert, dem Team anders zu helfen. Ich habe oft Center gespielt und geschaut, dass wir hinten kein Tor kriegen. Aber trotzdem war ich immer Offensivstürmer, mein ganzes Leben lang. Und das nagt. Ich bin immer an Punkten gemessen worden. Und wenn die dann ausbleiben, ist verdammt schwer.
Eine Komponente, über die wir noch nicht gesprochen haben, und da kommt dann ein Consultant auch nochmal ins Spiel und muss ich ein klein wenig ausholen. Vergangenes Jahr schauen wir bei den BEMA Pioneers in Fakir ein Spiel an und blickst auf die Tribüne und sagst zum Kollegen hier, das ist doch Stefan Ulmer. Und hatte ihn noch immer in der Swiss League spielend am Schirm und denk mal, was macht er da Jänner, Februar, also sogar dieses Jahr, was macht er da? Und dann irgendwie gelesen, okay, schwere Verletzung und dergleichen. Und eigentlich ist mit ihm dann auch heimlich still und leise eine extrem große National League-Karriere zu Ende gegangen. Wenn man sich bedenkt, wie viele 100 Spiele er auch in Diensten des großen HC Lugano absolviert hat, mit welchen Mega-Verteidigern er Paare gespielt hat und auf einmal puff. Karriereende. Muss er verletzungsbedingt auch machen? Wirst du dieses Ende einer großen Karriere einer dir so nahestehenden Person auch miterlebt?
Ja, war natürlich extrem schwierig für ihn, dass es dann aufgrund von einer Verletzung passiert ist, aber wie gesagt, jeder, wo den Bruder kennt, keine Ahnung, der hat 10 Jahre bei Lugano gespielt und der war der am meisten am Boden bliebende Mensch, wo ich je gesehen habe. Der hat das nicht einmal jemandem erzählt, wenn irgendeiner auf der Straße getroffen hat oder irgendwas, sondern der hat einfach durchgespielt. Für jeden anderen war das der HC Lugano.
Ja.
Und für ihn war das einfach Eishockey spielen. Also.
Das ist nämlich spannend, weil er, soweit ich das mitbekommen habe, schon auch dem Sport erhalten bleiben möchte. Ich glaube auch bei einer Nachwuchsklasse, beim ÖHV-Nationalteam, klein wenig versucht, seine Erfahrungen weiterzugeben und vielleicht auch ins Trainerbusiness reinzuschnuppern. Ist das was, das vielleicht in ein paar Jahren sein könnte oder heißen könnte? Stefan Ulmer, Assistant Coach, Trainer, Skills Coach?
Ja, ich glaube, er ist schon ein bisschen eingestiegen in das Ganze. Er macht bei Dornbirn, die haben ja jetzt zur Spielgemeinschaft Dornbirn, das ist nicht versaut, Dornbirn, Rheintal, Lustenau, Hohenems. Und da ist er, glaube ich, U13-Trainer und macht generell den ganzen Nachwuchs. Also schon extrem cool, ich finde es auch extrem wichtig und glaube extrem gut für die Kinder, weil mit seiner Art kann er sicher einiges weitergeben und ja, zu wenig Eislaufen werden sie jetzt nicht.
Wir drücken an dieser Stelle ganz fest die Daumen, dass es A bei ihm klappt und dass es B in jedem Fall auch bei dem Consulting-Job hinhauen sollte. Wenn aber nicht, wie sehr ist dieser Spagat mit einem sich abzeichnenden Karriereende, ob das noch diesem Jahr, 2 Jahren, in 5 Jahren der Fall ist, schwierig, aber gleichzeitig auch möglich, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, gerade wenn einem auch die sprichwörtliche Hex am Schläger klebt und man kann einen Punkt irgendwie oder erst einen Punkt dann nach 18 Spielen am Konto.
Danke.
Und gleichzeitig aber auch die Planung für das, was nach der Karriere passieren wird. Hoffentlich wirst du viel, viel länger Zeit nach der Karriere haben, als du Profi-Eishockey gespielt haben wirst. Wie verhält sich das?
Ja, ist eigentlich witziger. Ich meine, das immer gedacht, bei uns musst du mit 15 wissen, was für eine Lehre du machst. Und ich wollte immer nur Eishockey spielen. Für mich war einfach Eishockey, Eishockey, Eishockey und nur Eishockey. Und jetzt neigt sich's dann dem Ende zu und es wird wahrscheinlich was anderes wie Eishockey. Natürlich würde ich gerne am Sport irgendwie erhalten bleiben und mir würde es extrem taugen, was mit Kindern zu machen. Auf keinen Fall mit Erwachsenen. Aber mit Kindern.
Spricht derjenige, der 20 Jahre Profi also ist.
Genau. Na, aber einfach, ja. Weil Kinder, die sind einfach so wissbegierig und die wollen noch was lernen. Und denen kommt man extrem viel mitgeben. Und das ist bei Erwachsenen oft nicht der Fall.
Und es ist ja okay, wenn Kinder bei so einer Trainingsansprache mal den Severin Blindenbacher machen. Und einfach
also ich würde es sogar durchgehen lassen, weil ich dann sagen muss, okay, der hat wirklich Mumm, passt.
Er hat das Leben durchgespielt.
Der steht dazu. Heute hat er keine Lust, passt, dann geht er.
Genauso wie sich das auch entsprechend gehört. Da ohnehin schon viel zu viel deiner wertvollen Zeit gestohlen, damit ihr die Sätze auch noch richtig bildet. Das wird nicht das letzte Mal geblieben sein. Ihr verspricht auch, das wird nicht nochmal 153 Episoden dauern. Und beim nächsten Mal haben wir schon gesagt, Kevin Matzezinski kommt dazu. Dave Madlener holen wir auch noch dazu. Dann machen wir einen kleinen Vorarlberger Talk.
Ja.
Martin Ullmer, vielen lieben Dank, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. Immer wieder schön, mit dir über Eishockey geplaudert zu dürfen.
Ich sage danke.
Win today Hockey. Oh Gott.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mit mittendrin statt nur dabei. Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice move, another nice move. Oh, it's gone!